Am 9. Oktober 2019 ist der Anschlag in Halle passiert. Er hat sich vor kurzem gejährt. Seit Ende Juli diesen Jahres gibt es einen Prozess gegen den Attentäter vor dem Oberlandesgericht Naumburg. Wie sind denn Ihre Eindrücke in den letzten Monaten von der medialen Berichterstattung, aber auch ganz allgemein einer gesellschaftlichen Auseinandersetzung mit diesem Anschlag und mit diesem Attentäter?
Also das ist ja unterschiedlich. Die mediale Berichterstattung hat meines Erachtens irgendwie abgenommen. Also man liest nicht mehr so regelmäßig drüber, also in den jedenfalls gängigen überregionalen Zeitungen, bis auch vielleicht in der Süddeutschen, die relativ regelmäßig von den einzelnen Prozesstagen auch berichtet. Sonst ist es eher sporadisch und ich habe nicht das Gefühl, dass es eine systematische, regelmäßige Presseberichterstattung in diesen Medien gibt, außer eben Ausnahmen wie bei Ihnen und auch dieses Zentrum für demokratische Widerspruch. Das sind aber Ausnahmen. Also medial, finde ich, ist ein bisschen zurückgegangen und es wird auch viele Dinge nicht problematisiert, meiner Ansicht nach, die wir eigentlich schon längst hätten problematisieren müssen oder kurz davor waren, das zu tun, immer wenn solche großen Prozesse sind, wie zum Beispiel der gegen Anders Behring-Breivik und so weiter. Aber im Vergleich dazu ist die Resonanz meiner Ansicht nach medial viel geringer. Was anderes ist, dass die Tat selber und was natürlich gut ist, auch an die Opfer sehr viel erinnert wird, weil jetzt auch gerade der Jahrestag war und es viele eben auch wie immer Bekenntnisse von der politischen Seite her gibt, dazu das möglichst zu verhindern. Aber auch das, finde ich, fischen die alle mehr oder weniger im Trüben und es gibt keine klaren Aussagen und manche Aussagen grenzen auch ein bisschen an Heuchelei, weil eigentlich nicht sehr viel passiert ist, sowohl was den Schutz der Einrichtung, jüdischen Einrichtung angeht. Was die Diskussion über den Täter und den Tathergang angeht, gibt es eigentlich auch nichts richtig Neues, finde ich, zu berichten oder Ausschlaggebendes. Wenn nicht irgendwelche neuen Enthüllungen sind, dann habe ich das Gefühl, dann wird das auch ein bisschen verschwindet ein bisschen das Interesse und dann wird auch nicht mehr viel darüber berichtet. Also ich habe nicht das Gefühl, dass wir in der Erkenntnisgewinnung weiter sind, als wir es bei Breivik waren oder in anderen ähnlichen Fällen. Also Christchurch, das war ja nur relativ kurz dann in den Medien und andere ähnliche Übergriffe und sogenannte terroristische Anschläge. Das ist ein bisschen so mein Eindruck. Also ich habe das Gefühl, also so ein bisschen, man erfährt ein bisschen was, aber man erfährt so irgendwie nichts richtig Gründliches. Vor allen Dingen das große Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass den Fragen nach den wirklichen Ursachen nicht wirklich systematisch und gründlich nachgegangen wird.
Sie sprechen von Ursachenfragen. Jetzt gibt es in der Berichterstattung bei Radio Korax immer eine Charakterisierung dieses Anschlages als antisemitisch, rassistisch, frauenfeindlich. Mit diesen drei Worten wird der Anschlag in Halle beschrieben. Dann gibt es oft eine Erklärung auch dieser Ideologie des großen Austausches. Sie haben Breivik schon angesprochen, der das ja auch breit erläutert hat in den Texten, die er veröffentlicht hat, zu seinen mörderischen Taten. Diese Ideologie des großen Austausches als ein Konstrukt, bei dem die als bedrohlich beschriebene Migration in Zusammenhang gesetzt wird mit einer jüdischen Verschwörung, die wiederum den Feminismus als Mittel einsetzen würde, um die weiße Bevölkerung zu dezimieren, um das mal so nachzuzeichnen. Inwiefern sehen Sie denn wirklich hinter diesem Benennen als antisemitisch, rassistisch, frauenfeindlich eine wirkliche Analyse oder was müsste diese Analyse leisten, diese drei miteinander verbundenen Ideologeme auch aus einer sozialpsychologischen Perspektive zu erklären?
Also vielleicht vorweg nochmal, der Fehler, der vor Gericht gemacht wird, fängt im Prinzip schon mit der Verlesung der Anklageschrift an. Da ist nämlich die Frauenfeindlichkeit und der Antifeminismus unterschlagen, wenn ich das richtig sehe. Also da heißt es, das Motiv sei antisemitisch, rassistisch und Ausdruck einer menschenfeindlichen Gesinnung. Da fehlt komplett der Antifeminismus und die Frauenfeindlichkeit. Und das ist meiner Ansicht nach schon ein, in Anführungszeichen, Geburtsfehler und wirft ein Schlaglicht eigentlich auch darauf, dass dieser Zusammenhang nicht wirklich systematisch gesehen wird. Und das gehört, und das ist jetzt der Punkt Ihrer Frage auch, gehört zu einer Ursachenanalyse mit dazu, dass die Verbindung dieser verschiedenen Ideologeme, und das sind nicht nur Ideologeme, dass der genauer untersucht wird. In dem Selbstbekundung, in diesem Manifest, in dem sogenannten Manifest nicht von dem Täter, ist ja die Reihenfolge so, dass die Muslimfeindschaft als erstes genannt wird, also die Überflutung, angebliche Überflutung durch muslimische Einwanderer, dieser Bevölkerungsaustausch, für den der Feminismus gesorgt hat mit seiner Verweigerung von Geburten und Geburtenraten, die wiederum im Auftrag der jüdischen Weltverschwörung und so weiter nicht dann organisiert ist. Das heißt, der Hauptschurke ist der Jude oder die Hauptschurken sind die Jüdinnen und Juden, die Juden vor allen Dingen, die im Hintergrund sitzen und die Fäden ziehen. Aber dieser Zusammenhang ist ja viel tiefgreifender und was meiner Ansicht nach teilweise angesprochen wird, in einigen Aufsätzen bereits und in Medien auch, aber nicht sehr systematisch, ist die verbindende Klammer, die nämlich auf die Konstruktion von Männlichkeit hinausläuft. Also das verbindende Element eigentlich zwischen allen dreien ist eine bedrohte Männlichkeit, die glaubt, alles Recht der Welt zu haben, diese Bedrohung abzuwehren und diese Bedrohung sozusagen auch als eine nationale Bedrohung. Es gibt so eine wirklich auch zu bekämpfen. Das heißt, es gibt eine Parallele zwischen der Idee, dass es einen geschundenen, bedrohten, infrage gestellten nationalen Volkskörper gibt, also die völkische Variante und gleichzeitig die Infragestellung oder die Beschädigung einer Männlichkeit. Und das ist das Tummelbecken und auch die, sagen wir mal, das Feld, wo sich eben, wo es viele Berührungspunkte zwischen verschiedenen Szenen gibt. Man kann ja nicht einfach nur die ganze rechte Szene pauschal einteilen, sondern die ist ja auch sehr differenziert oder ausdifferenziert. Und es gibt Überschneidungen und Berührungen mit anderen Szenen, der männerrechtlichen Szene, also Maskulisten oder Maskulinisten, den Incels, also die ja auch eine andere spezifische Form von Frauenhass und Frauenfeindlichkeit ausleben, bis hin zu christlichen Fundamentalisten. Da gibt es Überschneidungen, aber ein verbindendes, das verbindende Element ist im Prinzip die Wiederherstellung oder Sanierung einer aus den Fugen geratenen Geschlechterordnung durch Wiederherstellung der männlichen Vorherrschaft und der männlichen Integrität. Und da müsste man im Prinzip ansetzen. Das ist nicht Aufgabe des Gerichts ungefähr, weil die sollen ja die Straftat, nicht den Straftatbestand untersuchen. Dennoch finde ich es fatal, wenn von der Vorsitzenden gesagt wird, das war glaube ich die 7. Verhandlung, dass dem ideologischen Hintergrund der Tat man nicht so viel Raum geben solle, denn mit seinen Ideen könne man sich nicht sinnvoll befassen. Das ist richtig auf der einen Seite, weil man ihm keinen Platz für seine ideologische Propaganda geben will oder geben soll, aber auf der anderen Seite dieses Desinteresse an dem ideologischen Hintergrund ist fatal, weil es eben auch nicht nur um Ideologien geht, sondern um Einstellungen und Wahrnehmungsmuster, die diese bestimmten Ideologien, die er gewählt hat, die daran zum Ausdruck kommen und noch dahinter stehen. Und da kommt man nicht dran, wenn man sich auf diesem Feld überhaupt nicht begeben will. Und dann ist es müßig zu gucken, ob er jetzt in der Kindheit, ob da irgendwas passiert ist oder mit den Sozialkontakten. Also da finde ich, ist ein weiterer Grundfehler in dem Verfahren, das bisher geschehen von Seiten der Vorsitzenden. Verteidiger hat das, glaube ich, auch nochmal bestätigt, wenn er betont, es geht nur um die individuelle Schuld und nicht um gesellschaftliche Hintergründe. Mindestens die Medien müssten sich stärker für diese gesellschaftlichen Hintergründe interessieren. Und die Verwurzelung, also das ist mit den Ursachen gemeint, die Verwurzelung dieser Ideologeme und ihre Überschneidung in bestimmten gesellschaftlichen Verwerfungen, Ursachen und Krisenerscheinungen als ein Versuch, diese Krisen zu überwinden.
Sie haben jetzt auch schon gesagt, es reicht nicht aus, Antisemitismus, Rassismus, Frauenfeindlichkeit nur als Ideologeme zu fassen. Was würden Sie dem denn hinzufügen oder inwiefern würden Sie das korrigieren?
Gehen wir mal von den Erscheinungen zunächst aus. Die klassischen antisemitischen Verschwörungsbilder, die ein bestimmtes Bild der Juden und Jüdinnen, vor allen Dingen der Juden, produzieren und reproduzieren in immer neuem Gewand, es sind ja ganz alte Bilder eigentlich, die jetzt auch immer wieder neu erscheinen, ähneln sehr stark den Bildern, die von Frauen in der rechten Szene propagiert und entworfen werden. Und insofern geht es um eine doppelte Bedrohung. Und deswegen meine ich, der zentrale Vermittlungsschnittstelle ist die bedrohte Männlichkeit dabei. Die Judenbilder und die Frauenbilder haben ja einen älteren historischen Hintergrund sozusagen, nicht? Also Juden galten oder gelten als einerseits degeneriertrieb gesteuert, gleichzeitig aber immer auch als supermächtig, haben einen unglaublichen Einfluss. Und das ist ähnlich auch bei den Frauen. Also in dem Bild, nicht in dem abwertenden Bild von Frauen, wo es um Frauenfeindlichkeit und Antifeminismus geht. Das heißt, das sind Gemeinsamkeiten in der Konstruktion des Jüdischen und des Weiblichen. Darauf hat ja insbesondere Karin Stöger in ihrem Buch Antisemitismus und Sexismus hingewiesen. Das heißt, es sind interessanterweise paradoxe Zuschreibungen, die wir bisher immer im Antisemitismus untersucht haben. Aber Frauen und nicht nur die Juden, sondern auch die Frauen repräsentieren dann eigentlich beides, nämlich einerseits Schwäche, also den Frauen wird der Subjektstatus verweigert und so weiter, und gleichzeitig eine Schwäche, indem ihnen die Bürgerlichkeit und die Anerkennung wie bei den Juden verweigert wird. Und gleichzeitig repräsentieren sie in diesem Bild Stärke, Einfluss und Macht, weil beide als gefährlich gelten, als zersetzend und als zerstörend. oder zerstörerisch. Und das ist interessant, weil diese Vermischung dieser Ressentiments, die eine lange Geschichte hat, die sehr eng mit dem Siegeszug auch der bürgerlich-patriarchalen Gesellschaft einhergegangen ist und, wie Stöger schrieb, an einer Stelle tief in der kapitalistischen Gesellschaft verankert und eingeschrieben ist. Es gibt seit dem 19. Jahrhundert schon das Bild von einem geheimen Bund zwischen Feministin und der jüdischen Elite. Also es ging um beides, nicht? Den Untergang des deutschen Volkes und gleichzeitig die Schwächung des deutschen Mannes betreiben. Und das finden wir heute eigentlich wieder. Einerseits eine völkische Sehnsucht nach Eindeutigkeit, nach einer natürlichen Ordnung, die widerspruchsfrei ist. Und da zählen die Repräsentanten des sogenannten der Abstraktion oder des Abstrakten, die Juden, zählen da nicht zu und sie stören, zersetzen diesen Zusammenhang. Und besonders emanzipierte Juden und besonders emanzipierte Frauen gelten aus dieser Perspektive ebenfalls als fremd, als nicht zugehörig, als eben gänzlich andere. Beide sind, wenn man so will, Repräsentanten und Repräsentantinnen des Uneindeutigen, des Nicht-Identischen, was die Ökonomie und die Politik und die Geschichte hervorgebracht hat und was im Prinzip beseitigt werden soll oder geheilt werden soll, wieder ganz gemacht werden soll. Das ist diese Idee nach Eindeutigkeit. Das ist einerseits der antisemitische Kampf und andererseits der Kampf um Vereindeutigung und Grenzziehung im dualen und wiederherzustellenden hierarchischen Geschlechterverhältnis zwischen Männern und Frauen. Beide sind sozusagen Repräsentanten dieser kapitalistischen Moderne und ihrer Entfremdung. Ein Bild, was sich immer durchzieht in der Moderne, ist ja dieses Bild und was sehr eng mit dem Kapitalismus zusammenhängt, ist diese Normierung von einem fast wahnhaften Einheitsvorstellung in der wachsenden Beherrschung der Natur in der Figur des Geldjuden. Also Geld ist ja Abstraktion und gleichzeitig wird Geld eine sinnliche Wirkung zugesprochen. Zudem passt im Prinzip gleichzeitig die Denunziation der Frau tendenziell als Hure, also die es für Geld macht. Das sind solche Berührungen nicht zwischen den antisemitischen Bildern, antijüdischen Bildern und den Bildern des Weiblichen und der Frau im Rahmen einer nach wie vor, also nicht nur bürgerlichen, sondern auch hierarchischen Geschlechterordnung. Und damit wird beides zum, wenn man so will, zum konstitutiven Strukturmerkmal der Gesellschaft, also etwas, was im Nationalsozialismus auf die Spitze getrieben wurde, mit der Konstruktion eines eher volksschädigenden Zusammenhangs von Feminismus und Judentum. Also das ist, finde ich, wichtig und das wird in der Diskussion weitgehend bis auf einige wenige Ansätze eher rausgelassen und nicht systematisch, jedenfalls in der allgemeinen Öffentlichkeit, beachtet oder thematisiert. Was die Analyse angeht dieser Ursachen, ist das ein ganz wichtiger Ansatz. Ehe man anfängt, psychologisch sich jetzt mit dem Täter zu befassen, wo kommt seine Frauenfeindlichkeit her, wo kommt sein Antisemitismus her und ist er in Gruppen eingebunden oder ist er nicht eingebunden oder ist er wirklich der Lonesome Cowboy, Einzeltäter, das wäre dann der nächste Schritt. Aber erst grundsätzlich muss diese Grundidee der Kritik an der Moderne, die ja eigentlich auf der richtigen Spur ist, nämlich die Gesellschaft zu kritisieren, was sie an Verwerfung, Entfremdung und so weiter produziert und dann aber abbiegt und in so ein manichäistisches Weltbild Gut und Böse und eine Gruppe Drahtzieher findet, die für alles verantwortlich gemacht werden können. Und zwar eint dann sozusagen das Bild des Jüdischen und die Konstruktion des Weiblichen, eint dann vor allen Dingen, dass es möglich ist, wenn man sich daran bindet, das, was nicht auszuhalten ist, diese Ambivalenzen, Widersprüchlichkeiten und so weiter, mit denen man sich auseinandersetzen müsste und den gesellschaftlichen Hintergrund, die dazu geführt haben, diese zu verleugnen und abzuschaffen, indem man die bekämpft. Also da wird ein Konflikt nach außen verlagert und dann stellvertretend an Feindesgruppen, die sehr eng miteinander verknüpft sind, von dieser Konstruktion hier in den Bildern durch die Bekämpfung versucht, diese Eindeutigkeit wiederherzustellen und Ambivalenzen zu beseitigen. Damit hat man sozusagen die Grundidee, einerseits ein reines Volk zu schaffen und gleichzeitig eine reine, widerspruchsfreie, konfliktfreie, krisenfeste männliche Identität. Da gibt es wirklich erstaunliche und wichtige Parallelen.
Demgegenüber schreiben Sie 2009 zum Beispiel in einem Artikel, der den Titel trägt, der antisemitische Wahn, aktuelle Ansätze zur Psychoanalyse einer sozialen Pathologie, aufgreifend diese Bezeichnung des Antisemitismus als einen kollektiven Wahn, als ein Phänomen, das aus paranoischen Zügen auch besteht. In diesem Aufsatz schreiben Sie unter anderem, der Antisemitismus lasse sich nicht aus einer Psychopathologie des Individuums ableiten. Jetzt geht es ja im Gerichtsprozess gegen den Attentäter des Anschlags in Halle um diesen Menschen als Individuum und das steigert sich ja nochmal, wenn der Täter ganz oft als Einzeltäter bezeichnet wird. Ja, wie blicken Sie denn auf diese Auseinandersetzung mit der Tat als der Tat eines Individuums?
Das sind eigentlich mehrere Fragen. Das eine ist die Beobachtung, also soweit ich das mitgekriegt habe, über den Täter und wie er sich da vor Gericht verhält mit diesen komischen, unmotivierten Lachanfällen dann zwischendurch. Einerseits, andererseits auch mit einigen Äußerungen, die ganz klar darauf hinweisen, dass er als Person auch wirklich paranoide Züge aufweist. Dann also diese äußerte an einer Stelle, glaube ich, mal Angst vor, dass er geortet wird, dass Geheimdienste ihn überwachen, er nimmt keine Online-Registrierung deswegen vor, er hat kein Smartphone und Fernsehserien sind von ihm geklaut und auch der Fußballbund, Deutsche Fußballbund hat Ideen von ihm gestohlen und so weiter. Nicht, das sind ja schon wahnkonstrukthafte Ideen, die er dabei hat. Und ein Stück weit geht ja auch, es gab ja ein vorläufiges Gutachten von einem Leihgraf, also dem berühmten Gerichtspsychiater, eine Diagnose, dass er komplexe Persönlichkeit Störungen sogar mit autistischen Zügen oder so ähnlich habe, aber eben voll schuldfähig sei, weil er nicht im Wahn gehandelt habe. Und jetzt muss das Gericht entscheiden, ob er voll zurechnungsfähig ist oder ob er sozusagen verrückt ist, krank ist und deswegen nicht voll zurechnungsfähig ist und deswegen auch was Auswirkungen auf das Strafmaß und die Unterbringung anschließend hat oder haben kann. Interessant ist, was er selber will. Er will das Gleiche, was Breivik damals in seinem Prozess wollte. Um keinen Preis, auf keinen Fall irgendwie in die Nähe von Krankheit gerückt werden, sondern es muss eine rationale, befreiende Tat, energische Tat hingestellt werden und er muss für voll zurechnungsfähig erklärt werden. Das hätte die größte Kränkung für Breivik hätte es gegeben, wenn man ihn für verrückt erklärt hat. So ähnlich hat sich jetzt der Täter in Halle vor Gericht ja auch geäußert, ein Stück weit. Ich möchte nur dazu anmerken, es ist eine fatale Alternative, die hier aufgetan wird, wenn sie exklusiv sich ausschließend aufgemacht wird. Entweder er ist ein Einzeltäter und verrückt, pathologisch, krank, oder er ist in Gruppenzusammenhänge eingebunden, in größere gemeinschaftliche Zusammenhänge, in eine Community und so weiter eingebunden, in ein Netzwerk vielleicht sogar eingebunden und deswegen der Erfüllungsgehilfe sozusagen einer Gruppenideologie und und deswegen voll zurechnungsfähig. Das ist eine falsche Alternative, weil sie immer so exklusiv gedacht wird. Wenn man auf dieses Verhältnis von Wahn und Normalität kommt, dann zeigt das zwar paranoide Züge, aber er ist nicht, da bin ich überzeugt von, er ist nicht und wirkt auch nicht so, als wäre er ein Paranoiker im klinisch-psychiatrischen Sinn auffällig. Aber, und das muss man halt ganz deutlich sagen, also da kommt ja vielleicht noch zu, dass der Gefängnispsychologe ja auch wohl offenbar vor Gericht ausgesagt hat, als Zeuge und ihn dann irgendwie als distanziert, als von emotionaler Kälte bestimmt, affektiv eingeschränkt und so weiter, außer wenn es um seine Ideologien, also seine politischen Fragen geht, dann beschrieben hat, aber eben auch nicht als krank oder als wahnhaft. Und ich glaube, dass das auch so ist und dass man das so sagen kann, dass der nicht verrückt ist, aber er sieht sich als heldenhafter Krieger im Kampf um eine Sache im Zeichen von einer verrückten Idee. Und das ist etwas, was man da differenzieren muss. Das sagt nichts über den Täter aus, also über seinen Normalitäts- oder Krankheitszustand aus. Und das wäre auch fatal, weil man dann natürlich die Tat auch pathologisieren würde und den Täter pathologisieren würde. Und damit hätte man es ein Stück weit auch entschuldigt. Ja, er ist ja krank und hat mit den Rechten und mit den Gruppierungen, die man anziehen muss, in Wirklichkeit ja nichts zu tun. Das ist ja alles hochseriös, sondern er ist halt ein Einzeltäter und dazu noch pathologisch abhaken. Wegsperren, abhaken. Und stattdessen müsste man sich genauer damit beschäftigen. Ja, er hält seine Normalität aufrecht und zwar unter einer Bedingung, indem er sich nämlich einer verrückten, einer pathologischen, einer paranoid ausgerichteten Weltanschauung anschließt. Und der Antisemitismus ist ein solches, wie ich es da genannt habe, eher wahnhaftes Konstrukt mit paranoidem Anstrich. Also das heißt, der Täter ist normal, aber er handelt im Zeichen eines, wenn man so will, kollektiven Wahns oder einer kollektiven wahnhaft strukturierten Weltanschauung.
Jetzt haben Sie mehrfach schon angedeutet, eine Kritik an dieser Definition des Einzeltäters, die ja erstmal aus einer juristischen Bewertung kommt, so wird sie auch oft gerechtfertigt, dass man sagt, naja, wir gucken genau darauf, gab es ein Unterstützerumfeld, gab es Mittäterinnen, Mittäter und die gab es nicht, ergo ist das ein Einzeltäter. Vielleicht können Sie diese Kritik nochmal ausformulieren, wieso ist es problematisch, diesen Begriff zu nutzen?
Ja, also vor Gericht ist natürlich klar, die müssen versuchen, die Schuldfähigkeit herauszustellen und sie gucken an und da ist es sozusagen nach den oberflächlichen ersten Kriterien, ist es ein Einzeltäter, er hat alleine gehandelt, Es fehlen die Kennzeichen von realen Gruppierungen mit Organisationsmustern, Hierarchie, mit Arbeitsteilung und so weiter. Also es gibt keine reale Gruppenkohärenz, wenn man so will. Aber gerade daraufhin müssen wir lernen, umzudenken im digitalen Zeitalter. Also im strafrechtlichen Sinn hat er allein gehandelt, aber im digitalen Raum hat er ja versucht, einerseits nachzuahmen. Vorbilder waren dann außer Breivik der Attentäter in Christchurch und in dem Münchner Olympia-Einkaufszentrum. Und er versucht eben auch vorbildhaft zu sein und Nachahmer zu finden. Das Ganze ist ja eingebettet in ein größeres Netzwerk, man könnte es so nennen, vielfältiger rechter Subkulturen. So hat es der MDR einmal genannt, also ein Netzwerk rechter Subkulturen in einen sozialen, aber virtuellen Kontext eingebettet. Deswegen gibt es berechtigte Zweifel, ob der Täter wirklich sozial und politisch isoliert ist, wie er selbst behauptet. Auch seine ganzen Unterstützung dieser White Supremacy Groups im Internet in USA und Deutschland gehören dazu. Also kurzum, diese sogenannte virtuelle Community ist in erster Linie eine, wie ich finde, eine männerbündische, antifeministische und antisemitische Gemeinschaft ist, die in einem kürzlich erschienenen Buch als digitaler Faschismus bezeichnet worden ist. Die brauchen keine realen Kampfgruppen. Es genügt eigentlich eine virtuelle Teilhabe an dieser imaginierten Community. Das halte ich irgendwie für ganz wichtig. Also es gibt so Indizien in seinen eigenen Aussagen dafür, die in diese Richtung gehen, wenn er sagt, er will zur Frage seiner Kommunikationspartner, Mitwisser und so weiter und seiner Vernetzung schweigen, denn, Zitat, er wolle seine Leute schützen. Ja, also da ist diese Zugehörigkeit ja ganz stark zum Ausdruck gebracht. Ich glaube, an einer Stelle schwärmt er auch von der Internet-SS oder so ähnlich. Also er fühlt sich oder Hand tritt so auf als der verlängerte Arm einer vermuteten und idealisierten Netzgemeinschaft, auch wenn es sie nicht als reale Gruppe gibt. Und da bin ich auf die Idee gekommen, dass man das mal untersuchen sollte, genauer, wie das funktioniert, unter einer massenpsychologischen Perspektive. Massen- oder Großgruppen oder Gruppen würde man jetzt heutzutage sagen, weil wir die Zeitalter der Massen ja eigentlich nicht mehr so haben. Masse ist ja eine, wenn man so will, eine gleichmachende Vereinigung vieler Menschen, die vollkommen unterschiedlich sein können. Also das sehen wir ja, wenn wir diese Anti-Corona-Demos sehen, die sich aber in einem oder wenigen Punkten einigen. Und zwar ein Punkt, der Hass und Aggression auslösen kann und sie zu einer Gruppe Gleichgesinnter vereinen kann. In dem Fall hier scheint jetzt Gewalt und Terrorismus ein legitimes Mittel zu sein, um das bedrohte Volk zu schützen und eben, wie gesagt, auch eine gekränkte Männlichkeit zu reparieren und zu retten. In der klassischen Massenpsychologie, die auf Freud zurückgeht, gibt es ja, wenn man sich diese Gruppen, Großgruppenbindung anguckt, vertikale und horizontale Bindung, also eine hörige bis zur Unterwerfungsbereitschaft gehende Liebe zum Führer oder Führerbild und gleichzeitig mit dieser Eigenschaft, das ist der einigende Punkt, eine wechselseitige Identifikation der einzelnen Massenmitglieder untereinander. Das macht die Masse aus und dann können sie Führerbefehl wir folgen, können sie losziehen. Interessant ist dabei aber, und da muss man vier Punkte beachten, im Unterschied zu dieser klassischen Massenpsychologie müssen wir das erweitern, dieses Modell. Erstens, Freud hat selber geschrieben, es muss gar nicht unbedingt ein klassischer Führer sein. Also es gibt keine klaren Führer in dieser virtuellen Community nach dem Vorbild etwa einer väterlichen Autorität. Freud hat das ja am Beispiel der Kirche und am Beispiel des Militärs entwickelt, dieses Modell. Sondern es gibt eher so eine Art Gruppenführer, Rottenführer, Vorbilder. Und das erinnerte mich an einen Satz von Herbert Marcuse in den 70er Jahren, der damals schon gesagt hat, es sind weniger Vaterfiguren als Führer geeignet oder die treten jetzt nicht so auf, sondern hervorgehobene, sich auszeichnende Brüder, also sogenannte Bruderhorde. Allerdings mit so Rottenführern, Gruppenführern, also es gibt schon eine Hierarchie, aber eben nicht dieses patriarchale, väterliche Modell. Das ist die eine Ergänzung. Das zweite ist, es gibt nicht nur die realen Führer, sondern stattdessen können es auch Ideologien sein oder eine Idee sein. Und das hat Freud schon erkannt, weil er gesagt hat, der Führer kann auch durch eine Idee, ein sogenanntes Abstraktum ersetzt werden. Und das kann Nation und oder Männlichkeit sein oder Volk. Und drittens, Freud sagt auch, das Bindemittel ist nicht nur die Liebe und die Hörigkeit und so weiter gegenüber dem Führer und seinen Ideen, sondern das wichtigste Bindemittel kann auch der Hass sein, auch der Hass vereint. Und alles sind ja Dinge, die drei Punkte, die wir jetzt in dieser virtuellen Community finden. Und dann ist der vierte Punkt nicht mehr überraschend. Massen müssen heutzutage eben gerade nicht unbedingt real sein, also so im Sinne von inszenierten Massenkundgebungen oder militärischen Marschkolonnen, hat die französische Psychoanalytikerin Chasquis Magel schon in den 60er Jahren hier den, finde ich, hilfreichen Terminus der virtuellen Masse eingeführt. Und weist darauf hin, dass Massenmitglieder sich nicht zwangsläufig immer an einem und demselben Ort versammeln müssen. Es handelt sich also nicht allein um reale Menschen, sondern auch um Individuen, die virtuelle Massen bilden, die eine identische politische oder mystische oder mystisch-politische Überzeugung eint. Das heißt, diese Variationen sind meiner Ansicht nach treffen auf diese virtuelle Community ein Stück weit zu und weisen dennoch die gleichen oder ähnlichen Bindungskräfte auf, die dann nach diesem alten klassischen massenpsychologischen Muster zur Entbindung von Hass und Zerstörung im Namen einer höheren Ordnung und im Namen einer vermeintlichen Gemeinschaft führen können. Also finde ich es unglaublich wichtig, es ernst zu nehmen, davon abzugehen und zu sagen, wo sind reale Kontakte und wie viel sind es tatsächlich und wer steckt hinter ihm und mit wem hat er wirklich real Kontakt gehabt, sondern zu sehen und anzuerkennen, dass diese virtuelle Community im Prinzip eine ähnlich gruppenstabilisierende Wirkung hat oder haben kann, das Gefühl der Zugehörigkeit, wie das ehemals oder jetzt immer noch in einigen Gegenden oder so nicht historisch diese großen Massen in der Weltgeschichte gehabt haben. Also die virtuelle Kommunikation oder Community mit Gleichgesinnten ist und erzeugt eine neue Realität. Und das ist interessant, weil wir ja gleichzeitig auch eine breite Diskussion über die Veränderung von Realität und Realitätswahrnehmung haben, die so unter diesem furchtbaren Emblem des Postfaktischen diskutiert wird bei uns. Und das zeigt, dass um dieses neue Modell durchzusetzen und die Leute wirklich auch daran zu binden, die Wahrnehmungsmuster zentral manipuliert und verzerrt werden müssen. Also gerade die Wahrnehmung und die Steuerung von Wahrnehmung halte ich für unglaublich wichtig. Also der Täter macht ein Sonderling sein, hat die Süddeutsche mal geschrieben, fühlt sich aber als ein Teil von etwas ganz Großem. Und der Hintergrund oder Kennzeichen davon ist eine gefühlte Wirklichkeit. Also das ist das, was wir im sogenannten Rechtspopulismus seit Jahren diskutieren und haben. Nämlich das Gefühle, wie der Berliner AfD-Vorsitzende Pasterzky mal bei der vorletzten oder letzten Senatswahl in Berlin gesagt hat, als er fast bei jedem Auftritt unglaublich Lügen verbreitet hat über die Höhe der Kriminalitätsbelastung von Geflüchteten. Und einmal angesprochen dann darauf hin, dass es ja immer falsche Zahlen sei, die das Statistische Bundesamt überhaupt nicht hergebe oder die Landeszentrale nicht hergebe, hat er dann gesagt, diesen Schlüsselsatz, aber Gefühle haben doch auch eine Wirklichkeit. Perception is reality. Wahrnehmung und Gefühle sind wirklich. Und das sind so, finde ich, Erfüllungsgehilfen, damit diese Bindung an diese innerhalb und an die virtuelle Community funktioniert. Gibt es übrigens auch in dem Prozessverlauf auch kleine Bestätigungen oder Beispiele von dem Täter selber. Diese eine Stelle, an die ich mich erinnere, wo er gesagt hat, Juden könne man teilweise am Gesicht erkennen. Nicht? Da merkt man ja, welche Rolle die Wahrnehmung spielt. Du musst den Feind erkennen, sonst kannst du ihn nicht bekämpfen. Aber, und das hat er dann zusätzlich einschränkend gesagt, man sehe es leider nicht jedem an und das sei das Gefährliche. Das ist spannend, nicht? Weil das ist auch nichts Neues. Ich hatte das ja in dem Aufsatz auch herausgestellt, dass es da eine Parallele gibt, die schon beim Propagandaminister im Nationalsozialismus bei Goebbels auftaucht, wo er von Juden spricht, die gar nicht so jüdisch aussehen. Es gibt sogar blonde Juden, das ist besonders hinterhältig. Also das ist ganz besonders hinterhältig, wenn die Juden es schaffen, nicht als Juden sofort erkennbar zu sein. Und da merkt man, wie wichtig diese Steuerung, Manipulation, Verzerrung und Neuausrichtung der Wahrnehmungsmuster ist. Die müssen diese Feinde im Außen suchen, sie müssen sie erkennbar machen, sie müssen sie identifizierbar machen, um sie dann erfolgreich bekämpfen zu können. Notfalls, wenn immer weiter Gefahren von denen auszugehen scheinen, mittels Gewalt und eventuell auch durch Zerstörung und Elimination.
Sie haben jetzt mehrmals auch angesprochen, die Abwehr des Weiblichen in Verbindung mit Antifeminismus und dass darauf mehr geblickt werden muss. Vielleicht können Sie es nochmal ausführen. Was braucht es da für eine Analyse? Was sollte in diese Analyse einbezogen werden?
Also wenn ich es mal abstrakt formuliere, heißt das, fange ich damit mal an mit dem Täter selber, ist es wichtig anzuerkennen, dass er, was dieses Verhältnis von Antisemitismus und Antifeminismus und dann Muslimfeindschaft auch, aber vor allen Dingen Antifeminismus und Antisemitismus angeht, dass im ideologischen Konstrukt, seinem komischen Weltbild, der Antisemitismus die Juden die Hauptschurken sind. Antisemitismus sind die Drahtzieher, die hinter allem stecken, die alles in der Hand haben und so weiter. Der Feminismus wird von denen benutzt und manipuliert, um diesen großen Bevölkerungsaustausch herzustellen, wozu wiederum denn die Muslime gebraucht und Musliminnen gebraucht werden. In den persönlichen Entwicklungen, also in dem persönlichen Aufbau und der Entstehung solch eines Anschlusses an eine paranoide Weltanschauung, würde ich aber die Gewichtung umgedreht vornehmen und sagen, er ist zunächst Antifeminist gewesen. Er ist zunächst Antifeminist gewesen und dahinter steht eine Weiblichkeitsabwehr, Frauenfeindlichkeit und so weiter. Das scheint mir irgendwie deswegen logisch zu sein oder psychologisch auch sinnvoll zu sein, weil wenn wir auf die frühe Entwicklungs-lebensgeschichtliche oder Persönlichkeitsentwicklung zurückgehen, dann entwickeln wir unsere Persönlichkeit ja immer darüber, dass wir Differenzen sehen, erleben und verarbeiten müssen. Wir nehmen sie wahr und wir müssen sie irgendwie verarbeiten. Und die hochkommenden Affekte müssen irgendwie kanalisiert werden und auch bearbeitet werden. Das heißt, ohne Wahrnehmung und Verarbeitung von Differenzen hätten wir keine Subjektivität. Die große Frage ist jetzt, und deswegen ist der Antifeminismus und die Weiblichkeitsabwehr für mich so zentral als Mittelpunkt sozusagen dieser Untersuchungsperspektive, dass lebensgeschichtlich Geschlecht zum ersten Repräsentanten von Differenz wird. Und jetzt kommt sozusagen, kann man jetzt nicht weiter ausführen, da fehlt auch die Zeit zu, wie es passiert, dass kulturelle und gesellschaftliche Normierungen und Einflüsse ihre Wirkung ausüben und es dazu führt, dass diese nicht nur als Differenz wahrgenommen wird, sondern sie kann nicht ausgehalten werden, weil gleichzeitig der Anspruch entwickelt wird und den muss jeder Junge sozusagen inkorporieren, richtig, sowohl in Seele als auch in Körper hinein, dass sie das dominante und überlegene Geschlecht sind. Deswegen glaube ich, dass diese Geschlechterfrage und die Reproduktion einer hierarchischen Geschlechterordnung in den Selbst- und Fremdbildern zentral ist und zunächst eben an der Weiblichkeitsabwehr festgemacht wird und dann so eine Musterschablone ist von Mechanismen, die dann sozusagen auch im Antisemitismus politisiert werden können. Wenn es nicht politisiert wird, dann gibt es andere, Anführungszeichen, fragwürdige Lösungswege. Dann können sie Incels werden oder sie können Pick-up-Artists werden, nicht? Oder sie können MGTOWs oder wie die heißen, nicht? Die mit Frauen gar nichts zu tun haben wollen, angeblich, aber eben Frauenhasser sind. Also dann kann das andere Auswege finden und die haben ja jetzt diese eher politisierte Variante und da sieht man auch die Berührungspunkte zwischen beiden. So meine ich das.
Jetzt stelle ich Ihnen zum Abschluss unseres Gespräches eine sehr breite Frage nach all diesen Punkten, die aufgerufen wurden, wie zum Beispiel virtuelle Massen, die Wichtigkeit von Wahrnehmung, über die Sie gesprochen haben, Antisemitismus als eine rationalisierte soziale Form einer Paranoia, all diese Dinge ernst zu nehmen. Inwiefern muss man das denn dann einbeziehen in Konsequenzen und Strategien, die ja stetig versucht werden zu entwickeln oder zumindest gefordert werden, wenn in steter Abfolge rechter Terror passiert in Deutschland?
Ich glaube, das sind verschiedene Ebenen, wo man da etwas daraus, Lehren daraus ziehen könnte oder Konsequenzen daraus ableiten könnte. Das eine ist sozusagen für das Prozessgeschehen selber müsste der ausgeblendete Antifeminismus stärker Berücksichtigung finden. Das heißt, es müsste stärker auch an das Frauenbild. Es geht ja nicht nur um Antifeminismus, sondern dahinter steht ja oft immer eine Frauenweiblichkeitsabwehr derjenigen, die sich da antifeministisch äußern. Es müsste stärker daran gegangen sein. Das war nur eine ganz kleine Passage bisher im Prozess, wo es auch wieder nur um die realen Kontakte ging. Hat er Freundinnen gehabt, hat er nicht, hat er darunter gelitten? Ja, hat er, Punkt, aus. Vielmehr war nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, also diese Geschlechterbilder, Weiblichkeitsbilder, Männlichkeitsbilder viel stärker zur Sprache kommen müssten außerhalb des Prozesses noch umso mehr und eben nochmal der Zusammenhang zwischen Antifeminismus und Weiblichkeitsabwehr, der müsste viel stärker hinterfragt werden und es müsste, was den Prozess angeht, noch ein weiterer Punkt Berücksichtigung finden, im Prozess, aber auch außerhalb in der Analyse, weil ein Gesichtspunkt meiner Ansicht nach wenig Berücksichtigung findet, nämlich die Tatsache, dass er ja eigentlich vor kurzem erst seine Adoleszenz, sein Jugendalter hinter sich gebracht hat. Der ist Jahrgang 92, glaube ich, der Täter. Das heißt, der ist zur Tatzeit ist er 27 gewesen, jetzt ist er wohl 28, gehört also immer noch sozusagen zur Adoleszenz oder Postadoleszenz und hat da seine große Prägung erfahren. Und da entsteht ja eigentlich genau das, die Umschlagstelle. Das ist viel wichtiger, als in die frühe Kindheit zu gucken. Wie hat die Mama behandelt oder Papa behandelt und so. Das ist vollkommen unerheblich, sondern wichtig ist, wie diese Weichenstellung stattgefunden hat in der sogenannten Adoleszenz und jetzt auch in der Postadoleszenz, weil also für diese männlichen Adoleszenzverläufe in Gesellschaften mit männlicher Überlegenheit und Vorherrschaft, es wird sozusagen einem dann installiert, dass die Suche nach einer festen Identität, die diese Ambivalenzen, das ist ja das zentrale Merkmal der Adoleszenzkrise, das Schwanken zwischen Schwäche und Stärke, zwischen Größe und Kleinheit, Minderwertigkeit, dieses Hin- und Herschwanken, dass das durch diese Projektionsmechanismen und die Verfolgung von einem im Außen gefundenen Feind erledigt werden kann, hoffen sie zumindest. Ich nenne das ja an anderer Stelle eine paranoid getönte Abwehrkampfhaltung, die wichtig und typisch ist für die Innenverläufe von männlicher Pubertät. Das ist auch meiner Ansicht nach viel zu wenig thematisiert, dass das eine Rolle spielt. Genauso wenig wie diese Waffenfaszination, die Affinität zu Waffen und diese Identifikation mit dem Krieger. Also da taucht diese Problematik ja, dass es ihm nicht gelungen ist, diese Ambivalenz, Konflikte der Adoleszenz wirklich zu lösen. Er hat sich ja als Krieger geriert, aber als ein Krieger, der versagt. Das heißt, er reproduziert ja eigentlich dieses Schwanken zwischen befürchteter Schwäche, Minderwertigkeit und heldenhaftem Kampf, der als Krieger sozusagen sich selber und die Welt befreit insgesamt. Das müsste meiner Ansicht nach genauer im Prozess, in der Medienberichterstattung, aber auch in der wissenschaftlichen Erforschung und Diskussion Berücksichtigung finden. Was das jetzt konkret sozusagen heißt für politische Ansätze, bin ich etwas überfragt oder etwas hilflos, weil in den 90er Jahren hatten wir diese Diskussion auch bis zu einem bestimmten Punkt. Und die Erkenntnisgewinnung war schon sehr fortgeschritten, nicht nur was die Ursachen angeht, sondern auch was die nötigen Konsequenzen angeht. Und sagen wir mal, eine der wichtigen Ansatzpunkte, die sich aus dieser oder Analyseperspektive von mir ergeben, ist ja, wenn es nicht ein individuell pathologisches Phänomen ist, muss vielmehr an den gesellschaftlichen Zuständen angesetzt werden, die immer wieder dieses Bild, diese doppelte paradoxen Feindbildung und diese Gewalttätigkeit verknüpft mit einem Männlichkeitsideal, was sich immer noch als heldisch und kriegerisch, wenn es in eine Krise gerät, geriert oder fantasiert und ab und zu leider eben auch umsetzt, dass daran gearbeitet werden muss.